Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den 50-Tore-Mann Zach Hyman und um das Playoff-Bild insgesamt. Da ist es ja so, dass das langsam klarer wird, welche Teams qualifizieren sich für die Playoffs, welche Teams auch vielleicht wo dann landen könnten, die einzelnen Platzierungen, und das soll das Thema der heutigen Sendung sein. Ja, Zach Hyman hat 50 Tore erzielt in einer Saison und das hat er gemacht, sein 50. Tor beim Auswärtsspiel bei den Ottawa Senators, und es ist so, dass Zach Hyman der drittälteste Spieler ist, der zum allerersten Mal in seiner Karriere 50 Tore oder mehr erzielt, und da finde ich schon, dass das etwas Besonderes ist, wenn ein Spieler spät dann auch in seiner Karriere sich so entwickelt, nochmal 50 oder mehr Tore zu machen. Und einmal ganz kurz dann auch, um das Ganze einzuordnen, weil ich ja eben gesagt habe, er ist der drittälteste, also der zweitälteste, das ist Joe Mullen. Also Zach Hyman ist 31 Jahre und 289 Tage alt gewesen. Der zweitälteste, das war Joe Mullen, 32 Jahre und 33 Tage. Und der älteste, das ist tatsächlich Johnny Busick gewesen von den Boston Bruins, Chief Spitzname, 35 Jahre und 308 Tage war der alt, als er seine erste 50 oder mehr Tore Saison hatte. Das war Anfang der 70er und ich glaube, ein gewisser Bobby Orr hatte da auch einen relativ großen Einfluss drauf, aber trotzdem muss man ja diese Tore erstmal erzielen und dann eben auch entsprechend dort sein, um zu treffen. Das wird auch gleich noch ein Thema sein. Ja, Zach Hyman macht sein 50. Tor und ich fand es ganz besonders toll, diesen Ausschnitt zu sehen, wo sie das Mikrofon, dann die Tonaufnahmen von seinem Mikrofon, was er umhatte, dort veröffentlicht haben, wie dann die anderen sich freuen, wie sich ein Dreiseitel freut, wie sich das ganze Team freut. Auch beeindruckend zu sehen vorher die Ansage von McDavid, dass er eben dann im Prinzip dazu sozusagen ansagt, was er vorhat. Das klappt dann auch. Natürlich Hyman mit dem Tor im Crease. Da war dann Corey Perry auch sehr, sehr passend, der dann eben auch zu ihm meinte, naja, also es wäre ja unpassend gewesen, wenn du jetzt nicht im Crease gestanden hättest und dieses Tor gemacht hättest. Und Perry sagte dann auch eben zu Hyman, welcome to the club und so. Und das ist natürlich dann auch eben wirklich was Besonderes. Er ist insgesamt dann der 99. Spieler in der NHL-Geschichte, also wird es demnächst vielleicht sogar den 100. Spieler geben, der 50 oder mehr Tore erzielt. Da sieht man schon so ein bisschen, also wenn man auch weiß, wie lange es die Liga ja schon gibt, dass das etwas Besonderes ist, dort eben dann entsprechend 50 oder mehr Tore zu erzielen. Ja, jetzt könnte man ja meinen, dass so ein Ereignis, 50 oder mehr Tore, im Prinzip dann nur positive Schlagzeilen verursacht. Klar, die Oilers haben das Spiel verloren, komme ich auch gleich noch zu, dass da eben entsprechend vielleicht auch noch die ein oder andere Baustelle ist bei Edmonton, aber es war eben wirklich etwas, wo sich ja fast alle gefreut haben, und fast alle deute ich schon an, dass es da eben dann doch, ja, bisher weiß ich von einer Stimme, gab, die dort sehr, sehr kritisch eingegriffen hat. Das ist, ja, soll ich sagen, der Kollege Andrew Berkshire ist das, der offensichtlich irgendwo bei Montreal arbeitet. Er sagt, er ist seit 2012 professionell unterwegs im Medienbereich rund um Eishockey, hat Artikel geschrieben für Sportsnet und so weiter. Und er hat sich darüber aufgeregt in einem Post bei Twitter und Instagram, war das, glaube ich, und den werde ich übrigens nicht verlinken, weil ich nicht finde, dass man das verbreiten sollte. Er hat sich darüber aufgeregt, dass der Narrative, also die Geschichte in den Medien ist, dass Zach Hyman ja der Hardworking-Spieler ist und dass er sich nur über die harte Arbeit diese 50-Tore-Saison quasi verdient hat. Und zusammengefasst lautete die Kritik von Andrew Berkshire, dass eben Hardwork nicht die Story ist, dass das nicht das ist, was dort erzählt werden müsste, sondern die Geschichte ist, dass Zach Hyman davon profitiert hat, dass seine Eltern ihm im Prinzip, und in dem Fall dann konkret sein Vater Stuart Hyman, dass die ihm seine Karriere erkauft haben. Dass sie, als er ein Jugendspieler war, im Prinzip eine gesamte Liga gekauft haben, um Zach Hyman dort Spielzeiten und die Entwicklung zu ermöglichen. Dass er ja alles das hatte, was man brauchte, was Material betrifft, was Möglichkeiten betrifft, eben dann auch Coaches und Teams, wo er drin spielen konnte. Also alles das im Prinzip, sage ich jetzt mal, was man für Geld kaufen kann, dass er das hatte in seiner Entwicklung, dass er das hatte in seiner Zeit dort eben und dass ihm das geholfen hat, eben in die NHL zu kommen und dass ihm das geholfen hat, dort dann entsprechend auch ja, den Erfolg zu haben, den er jetzt hat. Und er hat auch gesagt, dass er einfach nur lucky ist, also sehr, sehr glücklich sein kann und sich glücklich schätzen soll, dass er früher bei den Maple Leafs mit Auston Matthews zusammen gespielt hat und jetzt eben bei den Edmonton Oilers mit Connor McDavid zusammen auf dem Eis steht. Und dieser Beitrag, der hat riesige Wellen geschlagen, vor allem in den Social Media Accounts, auch von diversen Experten aus Nordamerika, die haben darauf reagiert, die haben das kritisiert, die haben gesagt, dass das vollkommen unfair ist, dass man vor allem jetzt in dieser Situation diese Kritik gar nicht anbringen kann. Und es gab auch viele, die einfach versucht haben, da auch argumentativ das Ganze zu widerlegen. Und ich finde, auch an der Stelle muss man einfach dann mal im Prinzip drüber reden, was denn da kritisiert wird und dann vielleicht auch einfach mal direkt schauen, ob denn das überhaupt haltbar ist, was dort eben da an Kritik erfolgt. Weil ich finde, dass eben für mich ist das etwas ganz Besonderes, wenn ein Spieler 50 oder mehr Tore erzielt. Ich meine, ich bin damals richtig Fan geworden in der Dead Puck Era und wenn man sich überlegt, damals waren 50 Tore im Prinzip ja fast schon ein Weltwunder, dass ein Spieler 50 oder mehr Treffer erzielt hat. Das ist jetzt mittlerweile anders, ist schon klar. Die Wertigkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so wie Ende der 90er. Sie ist dafür aber auch nicht ganz so niedrig wie zum Beispiel in den 80ern. Also ich finde, 50 Tore zu erzielen in der NHL ist was Besonderes. Nochmal, er ist der 99. Spieler. Also wenn es so einfach wäre, hätten es sehr viele andere schon gemacht. Aber wir gehen mal so ein bisschen der Reihe nach, was denn überhaupt passiert ist. Und Stuart Hyman, das ist der Papa von Zach Hyman, der ist sehr wohlhabend und der hat eben dafür gesorgt, dass sein Sohn in der Junior-Karriere, sage ich jetzt mal, schon eine sehr, sehr gute Ausbildung hat, dass er dort die Möglichkeit hatte zu spielen. Er hat dann bei den Toronto Red Wings gespielt, er hat bei den Hamilton Red Wings gespielt, also im Greater Toronto Area ist das ja rund um Toronto herum. Und es war auch so, dass er dort eben ja auch kleinere Zahlungen geleistet hat in diesen Ligen, also dass er dort eben auch viel, viel finanziert hat. Das ist alles richtig und da kann man schon sagen, dass Zach Hyman da eben gute Voraussetzungen hatte. Und da kommt man zu einem generellen Punkt, Hockey ist einfach ein sehr, sehr teurer Sport. Einmal, weil man die Ausrüstung braucht und dann eben auch, weil oftmals dann auch viel gefahren werden muss, weil das ist jetzt wahrscheinlich eher im deutschen Bereich, so ich weiß in Nordamerika da nicht ganz, wie das so ist. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Eisflächen, aber zum Beispiel in Deutschland, du musst zu Unzeiten fahren, du hast zu Unzeiten die Turniere. Das ist nicht so, dass das mal ein Samstagnachmittag ist oder weiß ich wann. Nee, da ist vielleicht öffentlicher Eislauf oder aber da unter der Woche die Trainings, da trainiert halt das Profiteam, wenn überhaupt. Es ist ganz, ganz schwer an Eiszeiten zu kommen. Es ist einfach ein sehr, sehr teurer Sport, auch in Nordamerika. Und auch da muss man sehr, sehr viel Zeit investieren, was Fahrtkosten betrifft, eben nochmal Material, um die Ausrüstung drumherum, alles, was man sonst braucht. Das ist eben kein billiger Sport. Und natürlich ist es so, dass dann eben Spieler, deren Eltern sehr wohlhabend sind, bessere Voraussetzungen haben. Gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber daraus jetzt zu schließen, dass Zach Hyman einen Vorteil hatte und deswegen diese 50 Tore erzielt hat, na gut, finde ich schwierig. Aber wie geht die Geschichte weiter? Der Papa von Zach Hyman, der Stuart Hyman, der hat 2010 eine Scouting-Firma gekauft. Das ist die International oder waren die International Scouting Services. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber auf jeden Fall 2010 gab es die. Und da muss man sagen, dass es so war, dass Zach Hyman zwischenzeitlich auf Position 175 war im Ranking bei den Scoutings und das irgendwann abgerutscht ist auf Platz 210. Und dass diese ISS-Skating-Agentur dann ihn auf Platz 120 gerankt hat. Also die anderen hatten ihn auf 210 und diese Ranking-Agentur hatte ihn auf 120. So, und letzten Endes gepickt wurde er in der fünften Runde an Position 123 damals von den Florida Panthers. Jetzt kann man auch da natürlich wieder sagen, ja, da hatte anscheinend diese Rating-Agentur ihn höher eingestuft, als das die anderen gemacht haben. So, das kann man aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, naja, aber das zwingt ja noch lange nicht ein NHL-Team, einen Spieler überhaupt zu verpflichten. Und fünfte Runde ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, naja, also das ist ein Mega-Skandal, der ist ja jetzt, anstatt dass er gar nicht gedraftet wird, ist er jetzt an Position 15 in der ersten Runde verpflichtet worden. Also auch da, finde ich wieder, muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, er hatte bessere Voraussetzungen, keine Frage, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass er da super weit vorne verpflichtet wurde. So, und dann ist es so, Zach Hyman hat dann noch 2010, 2011 eben Junior Hockey gespielt, in der OJHL gespielt und Ontario Junior Hockey League ist das und hat da auch gute Zahlen abgeliefert. Also auch da ist es so, hat er 42 Tore, 60 Vorlagen, 102 Punkte in 43 Partien und da muss man ja auch wieder sagen, auch wenn er jetzt gute Voraussetzungen hat, er muss ja auf dem Eis erstmal eine Leistung erbringen. Aber machen wir da mal dann einen Schnitt, denn danach geht er an die University of Michigan ins College und spätestens ab da ist der Einfluss, den sein Vater hat, weg. Denn der kann nicht irgendwie in der University irgendwelche anderen Teams kaufen, der kann da dies nicht kaufen, jenes nicht kaufen, das geht gar nicht. So, dementsprechend, ab dem Zeitpunkt ist Zach Hyman alleine unterwegs. So, dann ist es so, dass er trotzdem noch gut genug ist, offensichtlich, und spielt dann erst bei den Marlies, dem HL-Team, den Maple Leafs, die ihn dann per Trade bekommen hatten. Und er spielt dann auch in der NHL bei den Toronto Maple Leafs. Fängt 2015, 2016 an, dort zu spielen. Und in den ersten Jahren ist es sicherlich so, dass er auch davon profitiert, dass er mit Austin Matthews zusammenspielt. Auf der anderen Seite, seine Zahlen sind ja jetzt auch nicht mega überragend. Er hat 10 Tore, 15 Tore, dann eben zweimal 21 Tore und dann nochmal in der kurzen Saison 15 Tore bei den Toronto Maple Leafs. So, das heißt, da kann man jetzt sagen von den Zahlen, er ist vielleicht eher so ein Middle-Six-Stürmer, vielleicht nicht ganz Erstreihenformat, aber jemand, der mehr oder weniger zuverlässig auf jeden Fall zweistellig scored, vielleicht dann auch irgendwann so Mitte 20. So, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Erwartung. Dann wechselt er zu den Edmonton Oilers, unterschreibt bei den Oilers einen Vertrag und der Vertrag geht über 7 Jahre und da bekommt er 5,5 Millionen pro Jahr. Jetzt habe ich leider nicht die Zeit gehabt, mir nochmal anzuhören, was ich damals zu dem Vertrag gesagt habe, aber ich sag mal, es wirkte vielleicht schon so, dass er ein bisschen überbezahlt ist. Das würde ich jetzt im Nachhinein schon sagen, wenn man sich jetzt überlegt, 2 Jahre zurück ist ein Spieler, hat 21 Tore gemacht, 5,5 Millionen, war jetzt zu dem Zeitpunkt, wobei Salary Cap war identische Höhe. Also kann man sagen, war vielleicht eher so das obere Ende für jemanden mit seinen damaligen Qualitäten, was so den Vertrag betrifft. So. Aber dann arbeitet er sich richtig rein und verbessert sich jedes Jahr stetig. Er erzielt in der ersten Saison 27 Treffer, bei den Oilers. Im zweiten Jahr macht er 36 Tore und jetzt eben in dieser Spielzeit 51 Tore. Was man sagen muss, in diesem Jahr sind seine Assists sehr, sehr weit runtergegangen. Das war letztes Jahr noch so, da hat er 47 gehabt. Im Moment sind es 19. Also kann es sogar sein, wenn man jetzt guckt, bei den Punkten wird er sich auch nicht groß verbessern. Aber auch da kommt er vielleicht in die Nähe der 90 Punkte. So. Und ich glaube, Zach Hyman wäre der Letzte, der verneinen würde, dass er extrem von seinen Mitspielern profitiert. Ja, warum denn auch nicht? Also der spielt mit Connor McDavid zusammen, auch oft dann mit Leon Dreisaitl, auch im Powerplay. Und da ist es natürlich so, dass McDavid die Gegenspieler anzieht und dann eben Platz ist für einen Hyman und auch Platz ist, um Tore zu machen. Und da ist es auch so, wenn man sich seine Heatmap anguckt, wenn man sich anguckt, wo er die Tore gemacht hat, dann sind ganz vereinzelt ein paar Punkte außerhalb des Crease-Bereiches vorm Tor. Aber ansonsten macht er seine allermeisten Treffer im Crease, in dem Bereich eben direkt ums Tor herum. Aber was man zum Beispiel auch sagen muss, er ist nicht so abhängig vom Powerplay wie zum Beispiel ein Sam Reinhardt. Der hat auch 50 Tore gemacht am Sonntag, sein 50. Tor am Sonntag, aber von den 50 zu dem Zeitpunkt hatte er 27 im Powerplay, also mehr als die Hälfte. Bei Heimen waren es 15 von 50 Toren. Also auch da wieder, ja, natürlich profitiert er im Überzahlspiel davon, dass Dreisaitl, McDavid und die anderen mit da sind, aber trotzdem ist es nicht so, dass er alleine davon eben dann auch lebt. Und dieser Narrative zu sagen, naja, das liegt jetzt nicht daran, dass der hart gearbeitet hat. Also Zach Hyman hat seit dem College sich stetig verbessert. Und Zach Hyman hätte sich auch damit zufrieden geben können, seine 15, seine 20, seine 25 Tore zu machen bei den Oilers. Hat er aber nicht. Und wenn es denn so einfach wäre, dass jemand diese 50 Tore erzielt und davon profitiert, dass er neben Matthews spielt, dass er neben McDavid spielt. Warum machen das die anderen nicht? Warum gibt es nicht Spieler, die neben Matthews 50 Tore haben im Moment? Warum gibt es nicht andere Spieler, die vorher bei den Oilers 50 Tore hatten neben McDavid? Warum ist Zach Hyman derjenige, der eben neben Dreisaitl und McDavid jetzt 50 Tore erzielt hat? Das sind doch die Fragen, die man sich stellen muss. Und natürlich kann man sagen, die Grundvoraussetzung für eine sehr gute Eishockey-Karriere von Zach Hyman, die waren gegeben und die sind natürlich bedingt dadurch, dass seine Eltern ihm und speziell dann auch sein Vater ihm geholfen haben bei seiner Karriere. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist das Ganze nur Zach Hymans Arbeit und er hat sich reingekniet und er hat sich verbessert. Und die Tatsache, dass er eben jetzt auch sich spezialisiert hat darauf, genau dazustehen und die Drecksarbeit vorm Tor zu machen, für McDavid und für Dreisaitl. Das finde ich schon bemerkenswert. Und wie gesagt, ich finde es einfach unverschämt und vollkommen unfair, diese Leistung, diese 50 Treffer so in den Dreck zu ziehen und zu sagen, ja, pass mal auf, das hat ja im Grunde, hat das dein Papa bezahlt. Das gibt's nicht. Und mein Vergleich ist zum Beispiel, Formel 1 fiel mir da ein, weil das ja auch ein Sport ist, wo man auch häufig dann den Fall hat, dass jemand mit Geld sich da quasi einen Cockpit erkauft. Ich kenne mich jetzt in der Formel 1 auch nicht mehr wirklich großartig aus, aber ich wüsste nicht, dass da jemand mal so weit vorne gelandet ist, dass er nicht vielleicht Weltmeister geworden ist, aber dass er, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu dem, was Hyman jetzt mit den 50 Toren macht, dass er regelmäßig Rennen gewonnen hat. Das heißt, natürlich kann man sich da einen Cockpit erkaufen irgendwie und wenn der Papa Geld hat und ein Team sponsert, dann ist einer der Fahrer eben der Sohn vielleicht. Aber damit wird man noch lange nicht Grand Prix-Sieger. Aber gefühlt, sage ich jetzt mal im Vergleich, Zach Hyman ist eben Grand Prix-Sieger geworden. Der macht eben seine 50 Tore in diesem Jahr und wird die nächsten Jahre, wenn er nicht verletzt ist, wahrscheinlich auch einige Tore machen. Vielleicht nicht wieder 50, aber einige. Und da, finde ich, sollte man einfach mal sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, super Leistung, toll gemacht, Zach Hyman. Und das sollten sich andere als Vorbild nehmen, sich nicht damit zufrieden geben, wenn man vielleicht ins gemachte Nest gesetzt wird, im goldenen Käfig aufwächst, ungefähr, so ungefähr, sondern trotzdem hart arbeiten, trotzdem versuchen, Ziele zu erreichen und eben Dinge zu machen, die nicht viele andere geschafft haben. Und deswegen von mir nochmal Riesenglückwunsch an Zach Hyman und ich finde das toll. Und nochmal, der Typ, ich kenne ihn leider nicht persönlich, habe bisher nicht persönlich mit ihm reden können, kein Interview geführt, aber so wie er von außen wirkt, ist das ein Spieler, mit dem du sehr gerne zusammenspielst, der absolut positiv ist, der lacht immer, der freut sich immer und dementsprechend finde ich persönlich, ist er eine richtig gute Story für die Liga und da sollte man die positiven Dinge rausheben und nicht das Negative. So, aber jetzt ziehen wir mal den Bogen zu den Edmonton Oilers. Natürlich gibt es ein paar Punkte, wo man sagen muss, hey, die Edmonton Oilers, die haben schon an der einen oder anderen Stelle Probleme gehabt jetzt in den letzten Tagen. Sie haben Spiel verloren gegen die Maple Leafs, sie haben verloren bei den Ottawa Senators und sie hatten jetzt ein Spiel gegen die Winnipeg Jets, wo sie auch eine Führung verdattelt haben im letzten Drittel, dann aber eben in der Overtime noch gewonnen haben. Und zu den Oilers muss ich halt sagen, die sind generell für mich ja in einer guten Position. Sie können ihre Ziele erreichen, sie können in den Playoffs richtig weit kommen, aber sie sind nicht vielleicht so deutlich der Top-Favorit oder einer der Top-Favoriten, wie man das vor der Saison erwartet hat. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wer ist denn aktuell der absolute Top-Favorit? Für mich gibt es weder im Osten noch im Westen ein Überteam, wo man sagt im Moment, jo, das ist auf jeden Fall das Team, da erwarte ich, die kommen ins Conference Final, die müssen erstmal geschlagen werden von jemandem in einer der beiden Conferences. Gibt's für mich nicht. So, die Oilers haben richtig gute Chancen, Aber es muss natürlich auch passen. Und was man eben in den Spielen gesehen hat gegen die Maple Leafs und gegen die Senators, dass sie teilweise ihre Chancen eben nicht so kaltschnäuzig nutzen, wie das vielleicht der Fall sein müsste. Dass sie durchaus die Spiele bestimmt haben, wenn man sich die Werte anguckt, die Corsi-Werte, wenn man sich auch den Flow der Spiele anguckt, dann waren sie schon richtig gut in beiden Partien. Sie haben aber eben auch das Problem gehabt, dass wenn ein Gegner sehr effizient agiert, dann kann es schwierig werden, diese Spiele zu gewinnen. Nur das haben andere auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, die Fs haben 2-1 verloren gegen die Canadiens. So, da war es jetzt nicht so, dass man sagen kann, Montreal hat das Spiel super bestimmt, aber die haben einfach die beiden Tore zu günstigsten Zeitpunkten gemacht und dementsprechend die Partie gewonnen. Und das ist auch bei anderen Teams so. Und das wird dir als vermeintlich besseres Team immer mal wieder passieren. Was bei den Oilers wichtig ist, dass sie irgendwann jetzt auch dann in die Tiefe kommen, dass auch die Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe mal scoren, dass dann Adam Henrique vielleicht noch mal ein paar mehr Tore macht. Evander Kane war zwischendrin ein Spiel nicht mit dabei, dass die Reihe mit Perry, mit Kane immer mal ein Tor reinschmeißt. Auch die vierte Reihe, Connor Brown hat jetzt getroffen, er hat jetzt 3 Tore. Also auch da ist es so, ne, wenn er mal trifft, dann läuft es jetzt auch. Und auch da wieder, wenn der seine Tore, sage ich jetzt mal, auch in jeder Playoff-Runde 1-2 Tore irgendwie beisteuern kann, dann ist das ja auch okay für die Oilers. Also ich würde mir da nicht die extremen Sorgen machen. Kann sein in der Verteidigung, dass es da eben, weil sie nicht die super Tiefe haben in der Verteidigung, dass sie da vielleicht ein Problem haben. Aber auch da muss man eben wieder sagen, mit Bouchard haben sie auch vorne einen richtig guten offensiven Verteidiger mit dabei. Dementsprechend, ja, Cody Ceci wurde, glaube ich, letztens hatte ich einen Artikel gelesen, da wurde Cody Ceci so ein bisschen als Problem identifiziert. Auch da wieder, das ist eben Klagen auf hohem Niveau. Ja, die Verteidigung ist nicht so besetzt wie zum Beispiel die der Vegas Golden Knights, aber das ist, würde ich jetzt da auch wieder weiter sagen, im Westen eigentlich kaum eine. Dallas hat vielleicht noch eine ähnliche Verteidigung. Die Fs fallen da ein bisschen ab, Winnipeg auch. Also auch da wieder, ne? Es wird am Ende, und das ist ja im Grunde jedes Jahr so, auf Details ankommen. Sind die Superstars gesund? Können die vielleicht mal 1-2 Spiele gewinnen? Und natürlich wichtig, kann das Goaltending dir Spiele gewinnen? Auch da war es wieder so, würde ich jetzt sagen, dass in den beiden Partien jetzt Ottawa und Toronto, dass sie da vielleicht nicht ganz das Goaltending bekommen haben, was sie hätten bekommen müssen, um die Partien eben zu gewinnen. Auch das wird in den Playoffs so sein, wenn du 1 oder 2 Saves machst und das Spiel eben dann bei, weiß ich nicht, 1-1 hältst, 2-1 hältst, die Leafs gehen nicht in Führung, dann gewinnst du die Partie am Ende vielleicht. Und dementsprechend würde ich mir da aktuell nicht die großen Sorgen machen, was die Edmonton Oilers betrifft. Und um dann mal so ein bisschen auch aufs große Bild zu gehen, auch auf die Playoff-Platzierung. Sie sind ja im Moment auf Platz 2 in der Pacific. Ich glaube auch, dass sie da relativ komfortabel sind. Sie hätten sogar noch die Chance, wenn sie jetzt die 2 Spiele haben, die sie weniger haben, als die Canucks vielleicht nochmal vorne mit anzuklopfen. Bei Vancouver ist es so. Da ist natürlich durch die Torwartverletzung von Thatcher Demko vorne vielleicht so ein kleiner Spalt aufgegangen, um dann eben den Oilers nochmal zu ermöglichen, auch die Pacific sogar noch zu gewinnen. Aber insgesamt, ich glaube, sie haben den besten Rekord seit Mitte November irgendwie. Also von daher, Edmonton Oilers würde ich mir nicht so die großen Sorgen machen. Gehen wir einfach mal kurz das Playoff-Bild durch. Im Westen, fangen wir mal im Westen an, Central Division, absoluter Wahnsinn. Die 3 Teams vorne sind sehr, sehr eng beieinander, wobei Winnipeg jetzt ein Stück abgefallen ist. Also aktuelle Situation, Dallas 99 Punkte, Colorado 97, Winnipeg 94. Dallas ein Spiel mehr als Colorado, gewinnen die Fs, das sind sie wieder vorne. Es gibt da noch ein direktes Duell zwischen Dallas und Colorado. Ich meine, Colorado spielt auch noch mindestens noch gegen Winnipeg und ich weiß nicht, ob Dallas und Winnipeg auch nochmal direkt gegeneinander spielen. Also da wird es sehr, sehr eng. Tendenz, wie gesagt, aktuell eher, dass Colorado und Dallas auf 1 einlaufen, Winnipeg dann eben auf 3. Und ja, bedeutet dann eben, haben wir ja dann gesehen, der Playoff-Vergleich gleich in der ersten Runde von 2 und 3 in der Central. Ist dann schade, aber in dem Fall ist es dann eben so. Die Pacific Division, die ist ein bisschen weiter aufgefächert. Im Moment Vancouver 4 oder 8. 8 vor Edmonton, wobei Edmonton eben noch 4 Punkte mehr holen könnte, 2 Spiele weniger. Dann die Kings Und dann die Vegas Golden Knights. Da wird es sehr interessant sein zu sehen, wer auf 3 anläuft und wer dann eben die Wildcard hat. Denn die Kings haben nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Vegas Golden Knights. Und da könnte es durchaus sein, dass dann Vegas sich auf 3 spielt. Das wäre natürlich fatal, finde ich, für die Edmonton Oilers, weil du dann mit Vegas in der ersten Runde einen richtig, richtig dicken Brocken bekommst. Auf der anderen Seite, egal wer dann Pacific oder Central gewinnt, wenn die dann als Sieger die Vegas Golden Knights bekommen, werden die sich auch bedanken. Also das wird schon ein richtiger Hammer in der ersten Playoff-Runde. Das ist übrigens ein Unterschied, kommen wir gleich noch zu, in gewissem Maße zur Eastern Conference. Ja, und dann eben die Wildcard-Plätze. Da ist Nashville im Moment relativ sicher mit drin. Die haben auch eine Wahnsinns-Punkteserie. Ich weiß gar nicht mehr, 16 jetzt, glaube ich, schon. Also sehr, sehr viele Spiele hintereinander gepunktet. Auch viele Spiele jetzt gewonnen hintereinander. Die sind richtig gut drauf, aber vielleicht ein bisschen Peak, ein bisschen zu early, muss man gucken. Aber mit UC Soros sind sie richtig gut und teuer da. Ja, und im Grunde muss schon ein Wunder passieren, wenn oder dass dann St. Louis irgendwie noch in die Playoffs reinrutscht. Im Moment haben die Golden Knights 6 Punkte Vorsprung. Sie haben das direkte Duell gerade gewonnen. Sie haben mehr Regular oder Overtime-Wins. Das ist übrigens einer der Tiebreaker. Also wenn ihr auf die Standings schaut, es gibt die Kategorie W, also Siege. Da sind aber auch zum Beispiel Siege nach Penaltyschießen mit eingerechnet. Und dann gibt es nachher nochmal ROW, das sind Regular oder Overtime-Victories. Die zählen dann als Tiebreaker zuerst, bevor es dann um andere Punkte geht. Ja, und darunter Minnesota, Calgary, die sind alle im Grunde dann raus aus dem Playoff-Rängen und müssten schon, also Minnesota müsste alles gewinnen und Vegas müsste irgendwie 5 oder so verlieren, glaube ich, von den letzten Spielen. Das wird so nicht passieren. Dementsprechend wahrscheinlich stehen die ersten 8 schon fest in der Western Conference. In der Eastern Conference, da ist das Ganze etwas anders, vor allem was die Wildcard-Plätze betrifft. Aber erstmal da dann Gratulation an die New York Rangers. Die sind das erste Team, was die Playoffs erreicht hat und gleichzeitig die erste Mannschaft, die 100 Punkte gesammelt hat. Das hätte ich übrigens nicht gedacht, dass die Rangers da das erste Team sind. Aber ja, haben sich gut gemacht. Auch jetzt in den letzten Wochen wieder ganz gute Bilanzen, viele Spiele gewonnen. Auch vor allem zu Hause stark, aber eben auch gut auswärts zu Hause, gute Balance. Also Rangers, ein richtig, richtig gutes Team. Auch eben, weil sie 2 gute Torhüter haben. Dahinter Carolina, 3 Punkte dahinter. Ja, ist noch möglich, nach vorne zu kommen, aber wird schon schwer. Rangers haben auch noch ein Spiel mehr. Also wahrscheinlich Rangers 1, Carolina auf 2. Philly, die sind ein bisschen abgestürzt auf Platz 3. Die haben 82 Punkte noch. Und da ist es so, da könnten die Washington Capitals sogar auf Platz 3 rücken. Die Capitals sind aktuell das absolute Überraschungsteam für mich, was das Playoff-Rennen betrifft. Hätte ich nicht gedacht, dass die da nochmal so eingreifen können. Ich habe dieses negative Torverhältnis erwähnt. Das wird nicht viel besser, aber sie haben Spiele gewonnen. Sie gewinnen ihre Partien. Sie haben zum Beispiel gegen Detroit, sehr, sehr wichtig, ein direktes Duell gewonnen. Zwar nach Verlängerung, aber trotzdem. Und Washington kann sich da eben dann reinkämpfen und könnte dann auch auf 3 landen in der Metropolitan. Dementsprechend die Flyers müssen aufpassen, nicht komplett rauszurutschen aus den Playoffs. In der Atlantic, da sind die Boston Bruins vorne und direkt dran sind die Florida Panthers. Also das ist wirklich ein 1-2 sehr, sehr knappes Rennen. Und da wird es interessant sein aus Sicht der Dritten, der Toronto Maple Leafs, werden da eben entsprechend dort ja auf 2 einläuft, denn das ist wahrscheinlich dann der Gegner der Maple Leafs. Ich sage wahrscheinlich, weil auch da die Tampa Bay Lightning sehr gut gespielt haben zum Schluss. Die sind auch jetzt wieder besser in Form gekommen. Da war es zwischendrin auch so, dass man vielleicht Sorge haben musste, dass sie rausrutschen aus den Playoffs. Das ist gar nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, sie sind auf 2 Punkte ran an Toronto. Also auch da kann noch ein bisschen Bewegung passieren. Ich muss halt sagen, generell, es ist mehr möglich an Bewegung im Osten in der Eastern Conference und vor allem dann auch unten bei den Wildcard-Plätzen. Besten Chancen aktuell die Capitals, 2 vor und ein Spiel weniger im Gegensatz zu den Detroit Red Wings. Auch da ein Tiebreaker, zumindest das direkte Duell, spricht für die Capitals. Und ja, die haben es in der Hand, jetzt da selber dann die Playoffs zu erreichen. New Jersey eher noch mit Außenseiterchancen. Die haben mehr Spiele, die haben 5 Punkte weniger. Also das wird sehr, sehr schwer für die Devils, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie nochmal gegen die Capitals spielen. Aber wahrscheinlich ist da höchstens Detroit noch das Team, was dann irgendwie in die Playoffs rücken kann. Übrigens, Hinweis, falls ihr in der Schweiz zuhört und MySports habt, am Samstag bin ich dran, am Ostersamstag, 17:30 Detroit in Florida bei den Panthers. Freue ich mich sehr drauf. Für beide Teams sehr, sehr wichtig. Einmal geht es um die Atlantic Division und um die President's Trophy und es geht darum, Detroit hat eben noch die Chance, in die Playoffs reinzukommen. Und die Red Wings habe ich sogar noch die Woche drauf auch nochmal gegen Buffalo, wobei man da abwarten muss, ob das dann nicht vielleicht sogar ein Duell ist, was dann eigentlich keinen Wert mehr hat. Ja, das war einmal so ein bisschen der schnelle Blick auf die Playoffs, auf die Playoff-Ränge. Es ist sehr, sehr eng. Im Westen stehen aber die 8 Teams quasi fest. Da geht es eher um Seeding. Und im Osten ist da noch mehr möglich, auch vorne noch, was das Seeding betrifft, was die Sieger in den verschiedenen Divisions betrifft. Da ist der Osten noch ein bisschen ausgeglichener und ein bisschen abwechslungsreicher als der Westen. Und dann komme ich noch ganz, ganz schnell auf 2 Fragen oder 2 Themenbereiche. Und zwar hat der Boris geschrieben und gefragt. Und zwar hat er einmal, vielleicht kannst du mal über den Playoff-Modus der NHL fachsimpeln. Meiner Meinung nach stehen oft zu früh die meisten Playoff-Teilnehmer fest und sogar die Gegner. Ja, jein. Also im Westen hast du recht, dass die Playoff-Teilnehmer feststehen. Die 8, wie gesagt, es sei denn, es passiert da irgendein Dramatisches dann für eins der Teams. Die Gegner stehen jetzt im Westen noch nicht wirklich fest, also kann es wirklich bis zum letzten Spieltag so sein, dass da noch nicht feststeht, wer gegen wen spielt. Das war übrigens im letzten Jahr auch so, da hatte ich das Nachholspiel Nashville gegen Colorado und da ging es darum, wenn die Avs gewinnen, sind sie Erster und spielen gegen Seattle, verlieren sie, sind sie auf 2 und spielen gegen die Wild und Dallas spielt gegen Seattle. Also da war tatsächlich noch das allerletzte Spiel entscheidend dafür, wie die Seedings sind. Das könnte in diesem Jahr auch noch so sein, wenn man sich die einzelnen Tabellen anguckt, eben der Divisions mit den Wildcards. Also so richtig klar ist dieses gesamte Bild noch nicht. Aber was natürlich stimmt, es gibt andere Ligen, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, auch sozusagen für Schluss oder bis zum Schluss für ein bisschen mehr Spannung zu sorgen. Es gibt dann Regelungen wie in der NBA, dass die Teams, die auf 7, 8, 9 und 10 in den verschiedenen Conferences sind, dass die dann eben entsprechend nochmal untereinander sozusagen Pre-Playoffs spielen und dann eben entsprechend da die Teilnehmer ausspielen. Sowas gibt es in der BBL im Basketball auch, Eishockey gibt es das auch in vielen, vielen Ligen. Also das ist schon etwas, was die NHL machen könnte, wo man dann natürlich, wenn man das Ganze jetzt durchspielt, zum Beispiel eben dann Detroit, New Jersey noch mit drin hätte, die Islanders wären mit dabei, selbst Buffalo hätte noch die Chance, theoretisch die Playoffs zu erreichen, auch Pittsburgh zum Beispiel im Osten, ne? Wenn man das weiter zieht, im Westen wäre auch das ein bisschen anders, weil da auch noch irgendwann eine große Lücke ist. Aber trotzdem, theoretisch hätten natürlich mehr Teams die Chance auf die Playoffs. Also das ist sicherlich etwas, worüber die Liga nachdenken kann, was aber im Moment anscheinend nicht der Fall ist. Man muss natürlich sagen, wenn man das jetzt auch betrachtet mit früher, wo es dann irgendwie 20, 24 Teams gab, dann war natürlich der Anteil derjenigen, wenn man 24 Teams hat, 16 kommen in die Playoffs, dann ist natürlich 2/3 sind in den Playoffs. Im Moment ist es so, ist es nur noch die Hälfte. Also dementsprechend kann man da schon argumentieren, warum erweitert die NHL das nicht. Ja, aber im Moment machen sie es nicht. Ich habe damit gar nicht so das große Problem, was mich persönlich stört, wenn man da jetzt meine Meinung zu dem hören möchte, was in den Playoffs verbessert werden könnte, dann würde ich persönlich die Platzierungen anders machen. Also nicht sagen, ich werte das nach Division, sondern ich werte es einfach nach, ich sag jetzt mal, Conference. Denn dann vermeidet man in der ersten Runde Duelle, die ja dann eben im Prinzip sehr, sehr gute Teams schon früh eliminieren. Also wenn man, wie gesagt, die Central, wenn man sich das Ganze anschaut, einer von einer von Colorado, von Dallas und von Winnipeg ist weg in der ersten Runde. Das ist dann einfach Tatsache. Oder wenn man sich dann anschaut, Florida, Boston, Toronto, vielleicht Tampa, einer von denen ist auch weg in der ersten Runde. Auch das ist eben ein Punkt, muss das Ganze sein. Kann man da nicht die Seedings anders wählen, wenn ich jetzt mal schauen würde und einfach durchspielen würde, wenn ich jetzt 1 bis 8 nur in der Konferenz nehmen würde, dann wären es eben die Rangers gegen die Capitals, auch ein schönes Duell, gab es früher auch des Öfteren, Boston gegen Philly, Florida gegen Tampa und Carolina gegen Toronto und theoretisch habe ich dann in der zweiten Runde erst die richtigen Kracher-Duelle. Das ist eben etwas, was im Moment nicht der Fall ist, bedingt dadurch, dass die NHL sich diese Division-Playoffs ausgedacht hat, wo man sagt, naja, dann spielen die halt innerhalb ihrer Division und es entstehen mehr Rivalitäten. Für mich gefühlt sind jetzt nicht unbedingt mehr Rivalitäten entstanden in den letzten Jahren. Und es ist ja auch so, durch die Wildcard ist es auch wieder ein bisschen verwässert, weil du ja dann theoretisch gegen ein Team spielst, was nicht in deiner Division ist. Das hatten wir ja zum Beispiel im letzten Jahr, die Avs gegen die Kraken. Seattle ist eben nicht in der Central Division, hat dann aber gewonnen. Und das ist halt auch so wieder so ein Punkt, wo ich sage, passt das denn da zusammen? Also ja, für mich wäre das eher eine Verbesserung, diese 1 bis 8 Seedings zu nehmen in den Conferences, als dann irgendwie zu versuchen, 9 und 10 da noch mit reinzubringen. Aber auch da hätte ich nicht das Problem mit. Also ich finde auch, dass man bei der NHL, klar kann man jetzt sagen, man darf nicht dauernd was verändern. Auf der anderen Seite verändert sich ja auch die Welt und das Interesse der Zuschauer verändert sich. Und ich finde schon, dass ein Sport und eine Liga durchaus bereit sein muss, auch immer wieder Neues auszuprobieren und Dinge zu verändern. Und da ist die NHL dann doch eher sehr, sehr langsam und konservativ, was die Treben betrifft. Ja, aber vielen, vielen Dank an Boris für die Frage. Und Boris hat noch eine Frage, zu der ich persönlich leider nichts sagen kann. Boris hat nämlich noch die Frage, ob ich eine Idee habe, wo man Tickets für die Global Series bekommen kann und die halbwegs erschwinglich sind. Tja, da kann ich dir nicht wirklich was zu sagen, weil ich da das Glück habe, wenn ich denn zur Global Series reise, dass ich dann über die Akkreditierung dort in die Halle komme, weil ich dann eben da ja auch Interviews machen will, weil ich über die Spiele rundherum dann auch berichten möchte. Die weitere Frage von dir, bist du in Prag? Da bin ich am Samstag. Also ich plane nach Prag zu reisen, das ist sicherlich die Idee. Aber auch da muss ich schauen, die Spiele sind relativ eng getaktet. Also wir haben ja erst das in München, dann eine Woche später in Prag und dann Anfang November die Spiele in Tampere. Da muss ich eben schauen, was da möglich ist. Das hängt auch davon ab, dann wieder, wie meine Einteilung sein wird für die Kollegen aus der Schweiz in der nächsten Saison. Ich habe da auch schon mal angefragt, aber da ist eben auch immer die Frage, was möglich ist, ob man nicht vielleicht dann aus der Halle vor Ort in Prag berichten könnte. Da sind ja dann auch viele Schweizer Spieler bei den Devils. Also das würde ja sicherlich dann auch Sinn machen. Aber muss man abwarten, was sich da entwickelt. Wenn ich dann das Go habe und hinfahren würde nach Prag, dann sage ich natürlich auch Bescheid. Dann kann man sich auch gerne mal treffen. Habe ich ja auch an anderer Stelle schon mal gemacht. Also können wir sehr, sehr gerne machen. Und wenn da mehr sind, kann man auch gucken, ob man sich vielleicht irgendwo dann davor, danach auch nochmal zusammenhockt. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Tipps habt, wo es denn halbwegs erschwingliche Tickets gibt, dann sehr, sehr gerne an mich und ich verteile das dann auch gerne, wobei es dann da vielleicht nicht mehr die Insider-Tipps sind, aber trotzdem, wenn ihr da eine Idee und Möglichkeit habt, wie man vielleicht dann doch noch an Tickets kommt, sehr, sehr gerne auch hier melden, info@sportpassion.de oder @lars_mar, dann bei X. Ja, und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.